wissen, dass die Entstehung von unseren typischen nicht übertragbaren chronischen Krankheitsbildern von Übergewicht, Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankung und auch verschiedene psychische Leiden von Depressionen und Angststörungen mit dem Verzehr von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln in Verbindung stehen. Das heißt, das ist vielleicht für viele relativ klar, aber wir werden heute zeigen, dass wenn jeder für sich selbst überlegt, wie viel konsumiere ich unter Umständen davon und schaut es sich an, mit einer gewissen Reduktion natürlich auch schon eine Risikominimierung dabei haben kann.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Morgens nach dem Fitnessstudio schnell ein praktischer Proteinriegel. Abends die Tiefkühlpizza und für die Kids gibt's veganen Käse aufs Pausenbrot. Praktisch, lecker, schnell. Willkommen in der Welt der Ultra-Processed Foods. Unsere Supermarktregale sind voll davon und viele Produkte werben sogar mit High-Protein oder vegan. Und das klingt für viele natürlich erstmal total gesund. Ultra-Processed Food. Sie sind praktisch, günstig, lange haltbar. Aber sie können unserer Gesundheit eben auch massiv schaden. Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode der Health Nerds. In dieser Folge gehen wir den hochverarbeiteten Lebensmitteln auf den Grund. Wie wirken sie sich auf unseren Körper aus? Was hat unsere Ernährung mit Entzündungen im Körper zu tun? Und wie können wir durch bewusste Ernährung diesen Effekten gegensteuern? Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist bei uns. Matthias, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, es ist jetzt kurz vor Mittag, während wir diese Folge aufzeichnen. Was hast du heute schon gegessen? Und sei ehrlich, war irgendetwas ultraproduziertes, also total hochverarbeitetes dabei?
Nein, aber etwas Verarbeitetes war mit dabei. Mhm. Das sollten wir vielleicht auch gleich nochmal unterteilen. Ich hatte zum Frühstück etwas Obst und ein Eiweißshake hatte ich auch mit dabei.
Aha, okay, Eiweißshake, siehst du, habe ich hier eingangs mit dem Proteinriegel schon genannt, also da sind wir schon in einer ähnlichen Richtung. Ja. Ich muss erzählen, ich habe heute Morgen tatsächlich, weil es schnell ging, so eine Trinknahrung zu mir genommen, so ein halber Liter Milch, vollgestopft mit Vitaminen und vielen Versprechen. Da hast du auch schon mal gesagt, das ist...
Tu es nicht.
Tu es nicht, ja. Also werden wir auch heute mal drüber sprechen, aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Wir Menschen, wir sind Homo sapiens. Wir haben hunderttausende Jahre gebraucht, um uns so zu entwickeln, wie wir heute sind. So, jetzt haben sich allerdings in den letzten 50 bis 100 Jahren unsere Lebensumstände so dramatisch schnell verändert, dass unser Körper mit vielen Dingen, die wir heute in unserem Alltag integriert haben, eben auch diese ultra-processed food-Geschichten, also dieses ultra-hochverarbeitete Essen, dass unser Organismus gar nicht damit umgehen kann, beziehungsweise dass es eben zu vielen Störungen innerhalb des Körpers führen kann. Wie groß ist aus deiner Sicht als Gesundheitswissenschaftler dieses Problem wirklich?
Also im Rahmen der Vorbereitung ist es mir nochmal klarer geworden, wenn man sich die Datenlage dazu anschaut. Mhm. Ultra hochverarbeitete Lebensmittel, und wir gehen hier explizit auf dieses ultra hochverarbeitet ein, diese Unterscheidung macht schon nochmal durchaus Sinn, ist ein ganz klares Gesundheitsrisiko. Und mit Gesundheitsrisiko, du hast es gerade schon gesagt, Probleme, die im Körper entstehen. Wir wissen sehr klar aus groß angelegten so Umbrella-Studies, also die mehrere Meta-Analysen zusammengepackt haben, wo Millionen von Probanden quasi mit integriert sind, die auch realistisch drauf schauen, wie gut sind die Daten logischerweise, was kann man davon alles verwenden, können wir ganz klar sagen, es ist im ersten Schritt assoziiert und teilweise kausal. Das ist ja wissenschaftlich gesehen nochmal ein gewisser Unterschied. Also gibt es irgendwie für Verbindungen dazu, ganz klaren Zusammenhang, aber dass die Entstehung von unseren typischen nicht übertragbaren chronischen Krankheitsbildern von Übergewicht, Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankung und auch verschiedene psychische Leiden von Depressionen und Angststörungen mit dem Verzehr von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln in Verbindung stehen. Das heißt, das ist vielleicht für viele relativ klar, aber wir werden heute zeigen, wie konkret die Menge auch darüber entscheidend ist, wie stark das Risiko quasi damit ansteigen kann und umgekehrt, dass wenn jeder für sich selbst überlegt, wie viel konsumiere ich unter Umständen davon und schaut es sich an, mit einer gewissen Reduktion natürlich auch schon eine Risikominimierung dabei haben kann. Das ist mir in der Datenlage, wenn man sich das detailliert mit anschaut, wirklich nochmal mit aufgefallen. Auch wenn wir uns das gesamt auf die Bevölkerung anschauen, wie viele Menschen davon betroffen sind. Und ich weiß, unsere Hörerinnen und Hörer sind alle schon sehr gesundheitsbewusst, aber es ist manchmal vielleicht etwas Verstecktes oder es schleicht sich irgendetwas ein und ein Risiko, das damit entsteht. Und es geht jetzt nicht um Angst machen, aber ein Verständnis darüber und dann zu erkennen, okay, wenn plötzlich ein Anteil meiner Ernährung ultra hochverarbeitet ist, prozentual bezogen auf meine Tagesenergiemenge, dann steigt und steigt das Risiko für eben besagte Krankheitsbilder. Und der Zusammenhang ist sehr klar und sehr eindeutig.
So, ich habe auch wirklich wahnsinnig viele Fragen mitgebracht. Ich will auch von dir gleich mal wissen, ob es denn wirklich messbare Unterschiede in den Krankheitsbildern gibt. Zum Beispiel, wenn wir uns den amerikanischen Markt, den nordamerikanischen Markt, die USA anschauen, wo noch deutlich mehr ultra hochverarbeitete Ernährung auf dem Teller landet als in Europa. Gibt es da wirklich messbare Unterschiede auch in den Krankheitsbildern? Das wollen wir uns anschauen. Ich will zum Beispiel auch wissen, ob Bioprodukte, wenn sie hochverarbeitet sind, tendenziell dann doch besser sind als Nicht-Bioprodukte. Also ist die Tiefkühlpizza von Alnatura die bessere Wahl als die Nicht-Bio? Das wollen wir uns auch mal anschauen.
Ja.
Aber der Reihe nach. Lass uns einmal definieren. Du hast schon gerade gesagt, ultra-processed food, also ultra hochverarbeitete Lebensmittel.
Ja.
Wie definiert man die genau? Was fällt darunter?
Genau, es gibt eine relativ klare wissenschaftliche oder auch eingängliche Definition dazu, die in der NOVA-Klassifikation ist es in der Gruppe 4 eingeteilt, die industriellen Produkte, ultra hochverarbeiteten Lebensmittel, die verschiedene Merkmale aufweisen. So, daran kann man sich grob orientieren. Manche nehmen das ja auch als Hilfestellung. Also, was würden wir auf einer Zutatenliste sehen? Es finden viele Zutaten. Wir gehen also hiervon definitionsgemäß davon aus, mehr als 5 unterschiedliche Zutaten. Oft nicht küchenübliche Quellen. Das heißt, es ist beispielsweise drin modifizierte Stärke, Isolate, Emulgatoren, was dann noch immer.
Diese ganzen E-Nummern auch.
Genau, genau. Es werden andere Zusatzstoffe hinzugefügt. Also Süßstoffe gehören hier auch mit dazu, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Geschmacksverstärker. Dann gehört mit dazu das Thema der technologischen Verfahren. Das heißt, im Fertigungsprozess, in der Hochverarbeitung nutze ich irgendetwas um das Produkt. Und dann darum geht es in der Verarbeitung ja grundsätzlich, etwas haltbarer zu machen. Das ist der Ursprung. Das haben unsere Vorfahren auch schon gemacht. Also die hatten auch schon
das gute Corned Beef.
Ja, und ja,
das ist ein gutes Beispiel eigentlich,
ja,
oder?
Ja, ja. Nur gehe ich jetzt eher davon aus, dass wenn ich eine Frucht, ein Obst aus Versehen oder beabsichtigt fermentieren lassen, ist es auch ein Verarbeitungsprozess. Dessen müssen wir uns einfach klar sein. Aber in der Ultrahochverarbeitung ist die Zielsetzung eine andere. Es geht um Geschmack, Haltbarkeit, Bequemlichkeit, das hast du eben eingangs schon schön gesagt. Und natürlich nicht unterstellen der Lebensmittelindustrie, aber das, was die Folge davon durchaus sein kann, eine gewisse Suchtentwicklung, die daraus entsteht. Also wenn wir über reinen Zucker sprechen und dann auch raffinierten Zucker, dann haben wir eine verarbeitete Zutat und die wird in ein ultra hochverarbeitetes Lebensmittel in hoher Menge hinzugefügt. Und so entsteht etwas, was typischerweise in unserer Ernährung so nicht vorkommt. Und wie so oft kann der Körper in der hohen Konzentration damit nicht gut umgehen. Und dann kann man hier verschiedene Beispiele nennen, die Klassiker von Softdrinks, Fertiggerichte, erstmal allgemein, wir können gerne da gleich nochmal im Detail drauf schauen, Chips, Wurstprodukte, Flavored, Joghurts oder sowas in die Richtung, Proteinriegel gehören unter Umständen auch dazu und durchaus auch Light-Produkte, Light-Getränke, immer unter diesen eben erwähnten Punkten der Zutatenliste, der Zusatzstoffe, der technologischen Verfahren und mit der klaren Zielsetzung, die unter Umständen dahinter steht.
Das heißt, man kann auch durchaus sagen, was diese ultra hochverarbeiteten Produkte alle eint, sie haben eine wahnsinnig hohe Energiedichte, also viele Kalorien, aber wenig Nährstoffe?
Nicht unbedingt. Also das ist in der Klarheit, deswegen lohnt es sich, dass wir hier so fast schon kleinkariert heute über diese Unterscheidung sprechen, weil ultra hochverarbeitet heißt das ja in der Variante noch nicht, auch in der Klassifizierung nicht.
Auch bei Light-Produkten hast du natürlich recht, können auch Zero-Kalorien sein.
Es geht nicht grundsätzlich um Light-Produkte, sondern es geht um Inhaltsstoffe, die dann potenziell, und wir haben über Zuckerersatzstoffe auch schon gesprochen und hatten da auch gesagt, oh, es gibt ein Krebsrisiko. Und dann gibt es natürlich die Gegenbewegung, dass es löst automatisch Krebs aus. Aber es ist wie so oft die Frage, wenn ich meine Ernährungsweise, und das ist ja vielleicht ein Anstoß, den ich auch gerne geben möchte, sich mehr mit dem Thema Ernährung und Essen, das macht auch nochmal einen Unterschied, auseinanderzusetzen. Natürlich sich dann auch genauer anzuschauen, okay, was schiebe ich mir unter Umständen ständig mit rein? Welche Lebensmittel oder welche ultra hochverarbeiteten Lebensmittel stehen bei mir auf der Liste? Und wie häufig konsumiere ich die? Und plötzlich habe ich ganz viele Lebensmittel ganz regelmäßig, nur weil es schnell gehen soll. Und meine Ernährung kippt dann eben doch in eine Richtung der ultra hochverarbeiteten Lebensmittel. Mhm.
Warum, Matthias, sind hochverarbeitete Lebensmittel so weit verbreitet? Also du hast gerade schon ein paar Punkte genannt. Klar, Haltbarkeit, sie sollen irgendwie beispielsweise ohne Kühlschrank lange einfach im Schrank liegen können und funktionieren. Ich kann sie unterwegs konsumieren. Sie sind irgendwie leicht in der Handhabung. Würdest du sagen, auch das Thema, und ich meine, das muss man offen ansprechen, Preispunkt ist ein Thema. Also Natürlich. Wenn ich eine Pizza für 50 Cent herstellen kann, dann kann ich sie auch millionenfach verkaufen. Wenn eine Pizza in der Herstellung schon 5 Euro kostet, wird es schwierig, sie zu verkaufen. Also sind, sagen wir, auch die Zutaten dieser hochverarbeiteten Lebensmittel in der Regel eben Quellen oder stammen sie aus Quellen, die, Zucker hast du genannt, einfach extrem günstig sind?
Naja, das ist definitiv der Fall, das ist günstig zu machen. Und jetzt kommen ja zwei Dinge zusammen. Wir haben einen Industriezweig, der versucht, gute Produkte auf den Markt zu bringen. Du hast es gerade schon genannt. Die Produktionskosten müssen niedrig sein, es muss in Masse produzierbar sein, es muss haltbar sein. Niemand legt sich irgendetwas gerne in die Ladenfläche, was nach ein paar Tagen oder Wochen unter Umständen ablaufen würde. Also ist Haltbarkeit definitiv etwas, was immer im Verarbeitungsprozess mit dazugehört oder diese Veränderung, die mit dazugehört, die per se auch nicht schlecht ist. Aber wenn ich natürlich andere Stoffe verwende und dadurch Haltbarkeit ausweiten kann, ist es für den industriellen Zweig sinnvoll. Und dann ist eine klare Zielsetzung auch, das natürlich geschmacksintensiv zu gestalten. Wir haben so häufig schon über, nennen wir es mal wieder, diesen strapazierten Begriff Detoxen von bestimmten Lebensmittelgruppen oder Zutaten wie Zucker beispielsweise rauszunehmen. Was wir irgendwann erkennen ist, dass mein Geschmack wieder intensiver wird auf Zucker. Wenn ich alles süße und auch mit Zuckerersatzstoffen süße, dann ist mein Geschmacksempfinden auf süß auch eher am oberen Limit. Das heißt, wenn nur mal wenig Süße dazukommt und ich sonst mit mehr Süße gewohnt bin, hätte ich dann gerne noch mehr davon. Und das ist ein Teil des Suchtpotenzials. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unseren Neurotransmitterhaushalt im Gehirn und sorgt unter Umständen für etwas Ähnliches wie Sucht. Und das heißt, wenn ich Geschmack verstärken möchte, und das kennen viele, die schon mal eine Tüte Chips gegessen haben. Ich könnte mir vorstellen, der einen oder anderen Person ist das schon mal passiert. Es wird irgendwann schwierig, damit aufzuhören. Und wenn ich dann die Kombination habe aus einer hohen Kaloriendichte, dann habe ich unter Umständen auch ein Überessen plus dieses Thema Gewichtszunahme. Aber darum geht es nicht nur. So, und das heißt, der Kunde, die Kundin auf der anderen Seite sorgt natürlich auch dafür, dass sie sagt, dieses Produkt, das ist dann noch schön vermarktet, das nehme ich. Das esse ich dann in emotionalen Momenten vielleicht noch und dann ist das regelmäßig in meinem Einkaufswagen mit dabei. Und das sehen wir in den Zahlen auch. Das heißt, Kosten günstig zu machen, und das ist eine Low-Budget-Ernährung, wird häufig gerne damit assoziiert erstmal oder wird erstmal gesagt, so wenn ich wenig Geld habe, dann muss ich halt die günstigen Fertigprodukte nehmen, was widerlegbar wäre, weil man das natürlich auch anders gestalten könnte. Nur wenn es schnell gehen muss, wenn es günstig sein soll und gerade jugendliche Kinder, wenn sie selbst die Auswahl dazu haben, neigen dann noch mal mehr mit dazu. Das sehen wir vor allen Dingen in den Zahlen in den USA, die besonders viel ihrer täglichen Kalorienmenge aus ultra hochverarbeiteten Lebensmitteln zu sich nehmen.
Spannend. Lass uns direkt da bleiben. Ich habe es eben schon gesagt, den Vergleich finde ich sehr spannend, weil man da tatsächlich sehen kann, es gibt eben wirklich einen Unterschied. Er ist nicht nur theoretisch, sondern er ist praktisch da und er ist messbar, er ist sichtbar. Also die USA in vielen Köpfen und wahrscheinlich auch auf dem Papier eine Nation, die sich extrem viel von diesen Fertigprodukten und ultra hochverarbeiteten Produkten ernährt. Wahrscheinlich auch eine Vorreiternation, die viele dieser Prozesse entwickelt hat. Wir wollen das gar nicht werten, aber wir wollen es uns mal angucken im Vergleich zu Europa. Wie sehen die Zahlen aus und sieht man dort tatsächlich einen Unterschied? Wer mehr davon isst, wird mehr krank.
Wir können da sehr viel raus ableiten und es ist relativ linear und eindeutig. Je höher der Konsum an ultra hochverarbeiteten Lebensmitteln, desto höher das Risiko für Erkrankungen. Und wenn wir Nationen vergleichen wie die USA beispielsweise, die eben sehr hoch im Konsum sind, gerade bei Kindern und Jugendlichen, mhm, gerade bei einkommensschwachen Gruppen, wo es eben um Kosten, Verfügbarkeit, Schnelligkeit, fehlende Zubereitung, was weiß ich, alles mit dazugehört, den höheren Konsum haben. Wenn wir das vergleichen beispielsweise Japan, wo typischerweise der Gehalt an ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln unter 15% liegt, ja, sehen wir gleichzeitig auch niedrige Raten von Adipositas, Übergewicht, kardiovaskuläre Erkrankungen und Depressionen. Mhm. Wenn wir die Menge überschreiten, also gar keine Frage, auch wenn wir in unseren Nationen schauen, Deutschland beispielsweise, auch hier werden 30% der Kalorienmenge pro Tag, mhm, aus ultra hochverarbeiteten Lebensmitteln bezogen. Und das betrifft ungefähr 60-70% der Bevölkerung in Deutschland. 55 Millionen Menschen sind davon betroffen oder beziehen ihre Kalorien daraus. Mhm. Und jetzt ist der interessante Punkt, dass je mehr ich davon zu mir nehme, desto höher steigt doch das Risiko. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Ich mache noch einen Ländervergleich beispielsweise, wenn wir mal so im europäischen Raum bleiben. Frankreich versus UK beispielsweise, ne, wo wir unter Umständen auch kulturell eine andere Esskultur haben, weniger dieser Convenience-Produkte, die dann auch eben einhergehen mit Ultrahochverarbeitung und dementsprechend auch signifikante höhere Raten in UK sehen von Adipositas oder auch anderen Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2.
Also der typische Fish and Chips in Großbritannien ist halt hochverarbeitet und nicht so gut.
Ja, wenn wir es darauf beziehen und wie gesagt, wir hatten in der Kategorie gesagt, es geht aber auch um eben Fertigprodukte, verpackte Dinge, mhm, schnell verfügbare Dinge. Und jetzt lass uns da vielleicht nochmal relativ klar, damit man sich auch mal nochmal eine Vorstellung davon machen kann. Ich sagte schon, 30% der täglichen Kalorienmenge, 55 Millionen Menschen in Deutschland betrifft das, ist ein gewisses Risiko für besagte Erkrankung. Und der lineare Zusammenhang ist relativ klar. Das heißt, jede 10% mehr Kalorien, die ich aus ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln beziehe, erhöht mein Risiko ebenfalls um 10-15% für kardiovaskuläre Sterblichkeit, Typ 2 Diabetes, Angststörung, Depression und Adipositas. Wow. Und jetzt der Unterschied, wenn die Menge plötzlich auf 50% Anteil an ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln meiner Kalorienmenge geht. Also sagen wir, ich habe 2000 Kilokalorien pro Tag und 1000 davon beziehe ich aus ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln, steigt das Herz-Kreislauf-Todesrisiko um 50%. Das ist die klare Studienlage, die wir dazu haben.
Das heißt, da gibt es wirklich einen linearen Zusammenhang?
Einen linearen Zusammenhang. Wir haben ja häufig schon über Dosis-Wirkungskurven, hormetische Reize gesprochen. Hier ist es anders. Je mehr, desto höher das Risiko. Ganz simpel.
Das heißt, ganz klar, jemand, der sich überwiegend von solchen Lebensmitteln ernährt, hat ein deutlich erhöhtes Risiko, eben an diesen Krankheiten, die du gerade genannt hast, zu erkranken oder eben am Ende auch daran zu sterben?
Ja, absolut. Das sind die Klassiker der chronisch nicht übertragbaren Erkrankungen. Mhm. Und wir wissen, dass es auf, und jetzt können wir gerne im Detail nochmal schauen, auf hochverarbeitete Zusatzstoffe geht, die zusammengeführt werden, künstliche Zusatzstoffe beispielsweise. Natürlich gehört ja auch die hohe Fett- oder Zuckermenge mit dazu, Transfettsäuren gehören mit dazu oder Substanzen, die auch hormonähnliche Wirkung haben, wie Bisphenol A beispielsweise oder andere Zusatzstoffe, die auch mein hormonelles System durcheinander bringen können. Und das führt unweigerlich dazu, dass wir Mechanismen im Organismus anstoßen, die wie so oft wir essen, also gerne im Bereich des Verdauungstraktes beginnen. Das heißt, das Mikrobiom spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Veränderungen im Mikrobiom, Dysbiose, die entsteht, eine geringere Diversität, also Vielfalt an Bakterien beispielsweise und Störung der Darmbarriere. Und dann ist es bis zur chronischen Entzündung nicht mehr so weit.
Das heißt, ultra-processed food, das kann man so deutlich sagen, wirkt entzündungsfördernd im Körper?
Könnte man es runterbrechen, kann man natürlich in jede einzelne Substanz reingehen und das ist ja das, was auch häufig passiert, dass es dann die Nährstoff- oder die Antinährstoff-Diskussionen gibt. Sind es jetzt bestimmte Süßstoffe, die das Problem sind oder sind es nur die Transfettsäure? Es ist am Ende des Tages natürlich die Kombination, die ich in den Lebensmitteln drin finde und die Menge des Konsums. Und da finde ich, bezogen auf die Energiedichte, ist relativ hilfreich, um sich daran auch mit zu orientieren. Und dementsprechend, je mehr ich davon zu mir führe, desto klarer ist es, dass Entzündung auch am Ende des Tages entstehen kann. Es muss nicht unweigerlich immer so sein, dass Entzündung durch eine Substanz unmittelbar ausgelöst wird. Also das ist jetzt immunologisch ein bisschen kleinteiliger. Es könnte sein, dass bestimmte Substanzen direkt Entzündung triggern können. Das sind Transfettsäure beispielsweise mitzunennen. Oder auch AGEs beispielsweise, die quasi direkt das Immunsystem triggern können. Das kann aber auch indirekt passieren. Das heißt, durch die Substanzen intrazelluläre oxidative Prozesse, die Zellen gehen kaputt, dann wird Entzündung ausgelöst. Oder anders, durch die Ernährung, Störung im Mikrobiom, Störung der Darmbarriere und dann durch irgendetwas anderes ausgelöst eine Entzündung. Also, ne, aber am Ende ist Entzündung nicht so weit davon entfernt.
Jetzt lass uns nochmal auf einige ultra hochverarbeitete Lebensmittel schauen, dass wir das nochmal besser auch vor Augen haben. Ich habe hier nochmal eine Liste mitgebracht, ja. Matthias. Vielleicht kannst du immer so, wenn dir was einfällt, spontan einfach was dazu sagen. Also gucken wir mal zum Beispiel, wir beide sind Papa und wollen natürlich, dass unsere Kids sich gesund ernähren. Wenn wir mal bei Kinderprodukten gucken, da gibt's ja so diese Quetschis, ja, diese das ist quasi so Fruchtmark zum schnellen aus der Flasche quetschen, kannst du es direkt in den Mund schieben. Da steht immer drauf 100% Frucht, Bio, ist aber im Grunde nicht gut.
Naja, aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich ist der Verzehr von einem, und dann gibt es ja auch unterschiedliche Formen von Quetschi, also muss ja nicht Quetschi sein, gibt ja auch andere, ist halt eben die Frage, was ist drin? Ne? Und wenn jetzt reine Früchte drin sind, die einen hohen Zuckergehalt haben und eben auch einen hohen Fructosegehalt haben, die ich mir mal eben schnell so reinziehe und das zur Verfügung steht und dann natürlich auch viel im Darm ankommt, dann ist es nicht so förderlich. Jetzt sind wir hier nicht unbedingt in der Ultra-Hochverarbeitung. Mhm. Sind wir in der Verarbeitung. Die Verarbeitung heißt, ich koche das Gemüse vielleicht noch ein bisschen ein, vielleicht auch nicht, oder zerhäcksel es und mach's zu einer Art Smoothie. Das ist ja das, was letztendlich die Konsistenz ausmacht. Hier habe ich eine Verarbeitung. Prinzipiell ist es nicht ultra hochverarbeitet. Aber, jetzt switchen wir ein bisschen, es macht halt auch keinen Sinn zu sagen, okay, weil es dann nicht ultra hochverarbeitet ist, kann ich davon ja so viele reingeben, wie ich will.
Macht Sinn.
Ja? Weil dann haben wir natürlich auch schnell wieder etwas in der Kalorienüberbilanzierung, auch bei Kindern, und einen hohen Fructosegehalt durch die Früchte beispielsweise. Das heißt, wenn ich mich dafür entscheiden würde, das zu tun, dann sollte man eher etwas mit Gemüse nehmen oder mit Beeren beispielsweise, wo es nicht gegeben ist. Aber was sieht man dann häufig drin? Dann sind noch ein paar Haferflocken mit dabei und dann ist vielleicht noch was anderes mit zugesetzt. Und dann kommen wir schnell, erfüllen wir die Kriterien der Ultrahochverarbeitung und dann würde das quasi auch mit dazu zählen. Sinnvoll ist es definitiv nicht. Wir sollten, haben nicht umsonst auch Kinder schon ein Gott gegeben, quasi einen Kauapparat mitbekommen, den man auch nutzen sollte. So, das heißt, Verdauung beginnt im Mundraum und die erste Zerkleinerung macht schon durchaus Sinn.
Super. So, wir gucken direkt weiter. Müsli, auch so ein Ding, ja. Cornflakes, häufig eben zugesetzt mit Bindemitteln, mit Unmengen an Zucker, Aromen. Auch da ist die Liste lang, wenn man sich das mal genauer anguckt, ist so der gesunde Frühstückssnack, der gesunde Start in den Tag. Es klingt immer alles so schön, hey, die Kraft des Kornes, ein Stück Natur in deinem Teller, aber wenn man genauer hinguckt, ist es eben doch ultra hoch verarbeitet.
Definitiv, und nicht nur die klassischen von dem größten Cerealienhersteller in den lustigen, marketingtauglichen, Kinder eingefärbten Sachen, die man so alle möglichen kennt, also ob nur mit Schoko oder sonst irgendetwas. Frühstückscerealien sind definitiv der Klassiker, wenn es um das Thema Ultrahochverarbeitung geht. Und du hast gerade was Schönes gesagt, auch Müsli ganz häufig. Also das, wo wir eigentlich sagen, hey, so ein gutes Müsli am Morgen. Wir haben ja schon viel über Getreide gesprochen. Wir haben kürzlich über Gluten gesprochen. Also da haben wir nochmal einen separaten Aspekt dabei. Aber nochmal, es geht um Zusatzstoffe, die unter Umständen hinzugefügt worden sind. Zucker, der nochmal extra ergänzt worden ist. Irgendetwas anderes, was mit dabei ist, was dann das ach so gesunde plötzlich auch zur Ultra-Hochverarbeitung werden lassen kann, ja.
So, dann natürlich so Sachen wie Toastbrot. Aufbackbrötchen, Aufbackcroissants. Meine Kinder liegen diese hier so Knack und Back, so eine Rolle, zack, und dann können die selber ausrollen und können das schön sonntags in den Ofen schieben und so. Alles ganz nett, schmeckt auch lecker. Aber wenn man sich die Zutatenliste anguckt, mein lieber Mann, da ist eben doch ganz schön viel drin.
Richtig. Und auch hier wieder ein typisches Beispiel für ein verarbeitetes Lebensmittel. Brot. Ne? Hm. Das ist der Klassiker eines verarbeiteten Lebensmittels. Da geht es jetzt nicht um haltbar machen, sondern ich verändere das. Und darum geht es ja in der Verarbeitung grundsätzlich. Konservierung, Veränderung des Produktes. Ja, ich könnte selbst sagen, verarbeitet heißt, wenn ich das Gemüse klein schneide. Und das, was es jetzt zur Ultrahochverarbeitung macht, ist das, was ihr in der Zutatenliste dann halt findet. E-Nummern beispielsweise. Und nicht, dass alle E-Nummern immer per se total dramatisch schlimm sind. Aber wenn die Zutatenliste länger und länger wird für etwas, was eigentlich bestehen würde aus Getreide, etwas Wasser und Hefe, dann sehen wir plötzlich, okay, da kommt das eine oder andere mit dazu und es gehört ganz klar zu der ultrahochverarbeitenden Lebensmittelgruppe.
Mhm. Dann so Sachen Instant-Nudeln, Mikrowellengerichte, ja, klingt immer super, schnell mal in die Mikrowelle, 3 Minuten, zack, und du hast eine vollwertige Mahlzeit. Ja. Tütensuppen, Pulvergerichte, Fertigsoßen und natürlich Tiefkühlpizza.
Ja.
Ja, haben wir auch gerade eben eingangs schon gesprochen. Macht es einen Unterschied, ob die Tiefkühlpizza Bio ist oder nicht?
Bio ist kein Garant dafür, dass es nicht ultrahochverarbeitet sein könnte. Mhm. Sicherlich können jetzt Experten aus dem Bio-Bereich nochmal sagen, okay, die und die Sachen dürften da gar nicht mit reinkommen. Aber der Blick auf die Zutatenliste lohnt. Ja? Und natürlich könnte ich jedes einzelne Lebensmittel auch wieder runterbrechen. Aber wenn es eine Salami-Pizza ist, und je nachdem, was es für eine Salami ist, dann kann es auch Bio-Salami sein, die unter Umständen auch mehr Zusatzstoffe mit enthalten hat, die auch wieder zum Problem werden könnte. Spätestens dann bei der Weiterverarbeitung, die man dann ja selbst noch macht, nämlich dem Erhitzen. Ja, tut dem Produkt oder dem Lebensmittel darauf dann auch nicht nochmal gesondert gut. Das heißt, wir können im ersten Schritt über die Liste erkennen, was gehört mit dazu. Aber Bio heißt nicht, grundsätzlich ist man davor gefeit und das ist der einzige Maßstab, wonach man kaufen würde. Ja, sondern es geht im Grundsatz darum, sich mit Ernährung mehr auseinanderzusetzen. Und ich finde es ganz, du hast jetzt schon so viele schöne Beispiele genannt, die uns eigentlich zeigen, ja, hey, viel mache ich, also eigentlich habe ich das nicht mit dabei. Mir fällt noch sowas wie so diese Instant-Kaffee-Geschichten oder sowas. Ne? Mhm. So, niemand möchte an einer Autobahnraststätte einen Kaffee aus dem Automaten trinken. Also hole ich mir von irgendeiner großen Firma irgend so einen Drink, der natürlich Zucker mit drin hat. Ja, okay. Aber guckt mal drauf, was sonst noch mit enthalten ist. Plus dann natürlich noch eine hohe Kalorienmenge. Und dann komme ich wieder auf diese Rechnung von eben zurück. Das Risiko steigt bei 30% meines Kalorienbedarfs pro Tag. Und da bin ich dann schnell.
Ne? Ja, Wahnsinn.
Also dann sind das vielleicht 400 Kilokalorien. Und dann ist es doch nur pro Tag dieser eine Kaffeedrink und vielleicht die eine Süßigkeit, der eine Riegel, den man da sich irgendwie mit verwendet und die Frühstücksflocken und vielleicht noch ein Proteinriegel oder was es dann auch immer ist. Und schnell bin ich bereits bei diesen 30%. Ehrlicherweise zu den 50% ist es dann nicht weit.
Ja, lass uns da direkt mal bleiben. Also auch Energy Drinks, ja, gut, das trinken wahrscheinlich hoffentlich die wenigsten Leute täglich, aber ist schon etwas, was man auch auf langen Autofahrten oder wenn man mal feiern geht,
klar,
knallt man sich mal so einen halben Liter Energy Drink rein. Auch natürlich im Grunde eine komplett künstliche Geschichte, wenn man sich mal anguckt, was da alles drin ist. Es schmeckt auch schon total nach Gummibärchen. Gummibärchen können wir bleiben, also Fruchtgummis, Schokoriegel, Bonbons, alles natürlich auch hochverarbeitet, klar, oder ultra hochverarbeitet, klar. Popcorn, Chips, Flips, Donuts, Kuchen, Kekse. Du hast gerade schon die Salami genannt. Klar, also Wurstwaren, hochverarbeitete Leberkäse, Fleischwurst, so Dinger wie Chicken Nuggets, lieben unsere Kinder natürlich. Fischstäbchen, ja, auch da, wenn man mal genauer hinschaut, da ist eben nicht nur irgendwie Fisch drin und irgendwie so ein bisschen Knusperpanade, ja, sondern guck mal genauer, woraus besteht denn diese Knusperpanade, was ist denn da alles drin, dass die eben so knusprig ist und ja, so lange hält und so schön goldbraun ist und so weiter. Also das macht am Ende, wenn man sich diese Listen anguckt, ganz schnell 30% des täglichen Kalorienbedarfs.
55 Millionen Menschen in Deutschland.
Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
Und das ist, also wie gesagt, vielleicht greifen wir genau die anderen Millionen ab an Hörern, die das alle nicht machen. Aber dann gibt's immer noch vielen, denen man vielleicht auch mit einfachen Tricks sagen könnte, okay, wenn wir doch wissen, dass bei 30% das Risiko steigt, was können wir vielleicht machen, um es etwas zu reduzieren?
Das wollen wir jetzt direkt machen, aber lass uns abschließend noch einmal diese Liste noch einmal vervollständigen. Ja. Wir haben jetzt viel über Wurst und so gesprochen, aber auch für Veganer oder Vegetarier gibt es diese Probleme natürlich auch. Denn, da muss man auch sagen, pflanzliche Fleisch- oder Käsealternativen sind eben häufig auch ein Mix aus x verschiedenen Inhaltsstoffen, die da irgendwie kombiniert werden, um die Struktur oder den Geschmack zu simulieren.
Es ist genau das Gleiche, nur mit einem anderen Grundrohstoff. Auch hier die vegane Variante und ich auch, wenn man die mal testet, es ist doch faszinierend, dass da kein Fleisch drin ist und es schmeckt genauso wie früher bei Oma, die Leberwurst geschmeckt hat und in Wahrheit ist irgendein anderes Erbsen, Soja, Protein oder sonstiges mit drin und dann ist es eben, geht's nicht darum, dass es dann nur um die Hülsenfrucht beispielsweise geht oder die Samen, die verarbeitet werden oder was man auch immer noch mit drin hat, sondern es geht um die gleichen Zusatzstoffe, die ich sie in den Wurstwaren dann beispielsweise auch finden würde. Und da sehen wir eben schon, dass es die Menge des Konsums und die klare Datenlage dazu, den Zusammenhang zur Erhöhung des Risikos verschiedenster Erkrankungen, moderner Erkrankungen, ist relativ klar, dass es dadurch bedingt ist und nicht durch den Ursprungsrohstoff. Also das verändert unter Umständen auch ein bisschen den Diskurs in die Richtung nochmal.
Spannend, super spannend. Also Faustregel, so würde ich mir das abspeichern, wenn ich mir die Zutatenliste auf einem Produkt anschaue und gucke, was ist alles drin. Wenn da Zutaten dabei sind, die ich nicht kenne oder die ich nicht aussprechen kann, lasse ich lieber die Finger davon.
Sehr schönes Beispiel. Weniger als 5 Zutaten auf der Liste ist ein wesentlich definitionsgenauer Parameter, der mit dazu gehört. Und ich weiß, Menschen, die jetzt sagen, ja, Moment mal, es geht auch nicht über die böse Chemie, es ist alles Chemie, das ist mir schon bewusst. Ja, und klar, wenn ich die einzelnen Inhaltsstoffe auch einer Beere rausnehmen würde, könnte ich auch sagen, okay, da sind Inhaltsstoffe drin, die ich auch nicht aussprechen kann und da sind ganz viele Inhaltsstoffe drin. Mhm. Aber machen wir uns nichts vor, es geht um die natürliche Form und das ist schon eine klare, eine ganz grundlegende Empfehlung, möglichst natürlich das Lebensmittel zu wählen und daraus verarbeiten und dann aber selbst / kochen. So, das gehört unweigerlich eben mit dazu. Kochen ist auch so ein schönes Beispiel, wenn man dann sagt, ich mache mir meine Gemüsepfanne selbst und nehme irgendeine Fertigsoße mit dazu, so eine Tomatensoße oder sowas, lohnt sich auch immer nochmal drauf zu schauen.
Mhm. Würdest du sagen, Matthias, ganz hart gesagt, Ultra-Processed Food ist das neue Rauchen?
Nee, das haben wir schon länger. Also Rauchen ist immer noch ein Faktor und ich meine, das Rauchthema steigt ja auch wieder an. Mhm. Dafür wird jetzt mehr gedampft, was es auch nicht besser macht. Das nur am Rande. Und das neue Rauchen ist es nicht, weil es ist die Omnipräsenz. Wir finden, wir können komplett die Liste durchgehen. Wir können einmal gedanklich durch unseren Haus- und Hofsupermarkt durchgehen. Ihr findet es überall. Mhm. So am Ende des Tages sind wahrscheinlich 90-95% dessen, was ihr im Supermarkt kaufen könnt, ultra hoch verarbeitet. Da müssen wir uns einfach drüber im Klaren werden, dass wenn wir darüber einen Teil unserer Kalorien mit abdecken, das Risiko dadurch steigt, chronische Krankheiten zu bekommen.
Wenn wir uns das mal ganz realistisch jetzt anschauen, also komplett drauf zu verzichten, das wird den wenigsten von uns gelingen. Klar, es wird ein paar Hardliner geben, die sagen, ich ernähre mich wirklich total clean, Clean Eating, auch ein Riesenthema. Ja, ich weiß genau, wo alles herkommt. Ultra hochverarbeitet landet mir gar nicht im Haus, das nehme ich gar nicht mit. Mhm. Realistisch wird sein, dass wir vielleicht ein paar Leute aber bewegen können, das mal kritisch zu hinterfragen und vielleicht diese ultra hochverarbeiteten Lebensmittel zu reduzieren. Mhm. Was, Matthias, von diesen ultra hochverarbeiteten Lebensmitteln würde bei dir persönlich niemals im Kühlschrank oder auf deinem Teller landen? Also ich weiß, du isst auch mal eine Pizza und du wirst auch mal ein Stück Wurst essen und du bist jetzt auch kein Engel, der da irgendwie wirklich 100% clean ist. Ja. Aber wo würdest du sagen, bei allem Spaß und nach allem, was ich weiß, das würde ich nie essen?
Naja, also nie würde ich selbst da nicht sagen, aber es geht mir hier eher um das Thema der Regelmäßigkeit. Ne? Also ich habe es auf die Tagesbilanzierung bezogen, kann es auf eine Woche, auf einen Monat oder ähnliches natürlich auch ausweiten. So von daher würde ich den simplen Trick wählen, Softdrinks komplett zu verbannen. So, also trinken im besten Falle auch so Fruchtnektar und ähnliches. Da haben wir eine Verarbeitung. Das ist vielleicht nicht ultra verarbeitet, aber macht eben genauso wenig Sinn. Du hast eben diese Smoothies mit angesprochen. Und ich persönlich würde auch versuchen, die Leitgetränke möglichst rauszunehmen. Mhm. Ja. Jetzt kann man immer wieder hier auch sagen, ja, aber wenn, dann. So, und dann diese Wenn-Dann-Geschichten, also sollte ich dann eher ein Leitgetränk nehmen als eine Cola, direkt mit Zucker gesüßt oder was ist da sinnvoller? So gut es geht, rausnehmen, das würde ich machen.
Beides, sowohl die Zucker-Cola als auch die...
Genau, und ich verstehe, ne, das ist dann immer wieder die Perspektive, die ich einnehme. Wenn ich auf das Thema Gewichtsreduktion aus bin, ich habe schon so häufig gesagt, wir müssen es häufig aus der Zielrichtung, auch bei mir ist es auch mal aus der Zielrichtung des Patienten drauf schauen, sondern wenn die Hauptzielrichtung ist, konsequent sich in ein Kaloriendefizit zu begeben, um Gewicht zu reduzieren, dann kann das eine Alternative sein, aber gesundheitlich gesamt nicht unbedingt. Ja? Mhm. Weil wir eben dann schon sehen, dass Zuckerersatzstoffe, nicht alle, im gleichen Maße, aber definitiv eine Beeinflussung des Mikrobioms, unter Umständen auch des Insulin-Glukosestoffwechsels, eine Beeinflussung mit haben. Wenn all das selbst nicht so wäre, dann aber mein Geschmacksempfinden, dann muss es immer süß sein.
Okay.
Und bei mir persönlich funktioniert daher auch besser zu sagen, ich verzichte komplett darauf, weil sich sonst gerne so Routinen einschleifen. Ja, so, komm, heute habe ich es gemacht und dann mache ich es vielleicht morgen und so weiter. Von daher ist das komplett rausnehmen am besten. Fertiggerichte rausnehmen, das wäre mein anderer Punkt, wo ich auf jeden Fall drauf schauen würde. Und bei mir auch schon sehr lange sind so Wurstwaren und Ähnliches raus. Und wir hatten hier auch mal so dieses Thema, wenn's um auch mal hier testweise so vegane Wurstalternativen. Ja, spätestens mit Blick darauf muss man das da genauso sehen. Ja. Okay. Und dann ist es das Schnelle, dann ist es das Brot. Das Brot mit irgendeiner Scheibe Wurst drauf, ist dann egal, ob sie aus Schwein gewonnen ist oder pflanzlich ist. Die Zutaten sind das gleiche. Im schlimmsten Falle noch ein Brot, was auch aus dem Supermarkt kommt, ja, und nicht vom Bäcker um die Ecke, wo eben es eine Verarbeitung ist, aber ohne eben noch Zusatzstoffe mit da drin zu haben. Sondern dann habe ich schon die ultrahochverarbeitete, kalorienbezogene Bombe, die am Ende meinen Anteil in meiner Ernährung hochtreiben würde. Und Cerealien, so Frühstücksflocken würde ich rausnehmen. Kleine Anekdote, war immer bei uns zu Hause auch, dass das vorhanden war früher als Kind. Also ich kenne das noch ganz gut, so morgens. Und natürlich dann quengelnde Kinder, die sagen, oh cool, wenn wir doch hier jetzt die Cornflakes, sage ich mal, haben, dann könnte man doch auch noch was anderes ausprobieren und so weiter. Gibt es nicht. Und das Nicht-Haben sehe ich am besten dabei.
Ich glaube, wenn man zu Hause tatsächlich mal mit offenen Augen durch Kühlschrank und Vorratsraum oder Schränkchen geht.
Und das wäre auch meine Empfehlung. Also mit dem Hintergrundwissen zu sagen, okay, wir können relativ klar sagen, diese 30% knacken 55 Millionen Menschen in Deutschland. Ab 50% haben wir auch wirklich ein massiv erhöhtes Risiko. Mhm. Ziel wäre so unter 15% der Kalorienmenge pro Tag bei ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln zu bleiben. So, wer sich jetzt die Mühe mal macht und durchscreent und einmal schaut, okay, was habe ich hier und konsequent das aussortiert, könnte vieles daraus eben im Alltag quasi mit beseitigen. Und die bessere Alternative ist natürlich, frisch zu kochen, eine Zutat gleich ein Lebensmittel. Und Lebensmittel heißt dann natürlich im Idealfall ein Gemüse, ein Obst, was man dann auch immer nehmen kann. Dann weiß ich natürlich, dass es eher nur daraus besteht und ich nicht irgendetwas hinzufüge. Und da auch beim neue Produkte mit aufzunehmen, Zutatenliste checken im Vorfeld. Und natürlich, wenn man sagt so, ja, was kann ich dann unterwegs snacken, ist eine gewisse Art des Meal Preppens vielleicht auch gar nicht verkehrt. Ich habe immer mal wieder auch als Beispiel, auch wenn das noch so komisch klingen mag, aber dann schneidet man sich eben so eine Gemüse-Snackbox im Vorfeld, bevor es losgeht. Man hat es ja in der Hand. Ja. Und spannenderweise ist, weil du eben auch diese Autofahrt erwähnt hast, es ist dann auch ein bisschen Vorbereitung. Und das ist das, was ich meine, sich mit Ernährung und Essen auseinanderzusetzen, ist schon ein wichtiger und wesentlicher Schlüssel. Und die Vorbereitung dafür und zu sagen, ich tue mir damit auch etwas Gutes und überstehe so eine Fahrt dadurch besser und auch die nächsten Tage, senkt nicht nur mein Krankheitsrisiko auf Dauer, sondern tut mir für den Verdauungstrakt und mein Wohlbefinden natürlich auch gut.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir lernen hier im Podcast immer wieder, wie wichtig das Thema Ernährung auf unser Wohlbefinden, auf unsere Gesundheit ist. Und wir müssen, wenn wir ehrlich sind, so geht's mir auch und ich bin sicher vielen hier in unserer Community, wie wenig Zeit wir eigentlich dafür bereit sind aufzuwenden, um uns gesund zu ernähren. Mhm. Auch vielleicht, wie wenig Budget wir bereit sind, locker zu machen. Klar, es ist alles teurer geworden in den letzten Jahren und die Lebensmittel sind teilweise erschreckend teuer geworden. Aber am Ende des Tages trotzdem zu sagen, ich entscheide mich bewusst dafür und ich gebe für eine bessere Qualität auch mehr Geld aus. Ich spare vielleicht an anderer Stelle, wo ich vielleicht Dinge mache, die meinem Leben keinen so positiven Impact geben. Und ich investiere eben ein bisschen mehr Zeit in Meal Prep, in mein Abendessen, in mein Frühstück, in mein Essen unterwegs. Ich investiere mal 10 Minuten und schneide eben das Gemüse und bereite mir das frisch zu und mache das mit ein bisschen Olivenöl in der Pfanne und bin da eher auf einem natürlichen Weg unterwegs, als zu sagen, hey, schnell Mikrowelle an, 3 Minuten Pizza rein und fertig. Das ist auf jeden Fall etwas, Matthias, was ich hier aus dieser Podcast-Folge heute mitnehme.
Auf jeden Fall. Und vielleicht noch weil du es gerade auch sagtest, den fast schon Aufruf in Richtung, ich meine, es wird so viel über Ernährung überall gesprochen, wir sprechen sehr viel darüber, wir sprechen über die Zusammenhänge und am Ende ändert man es nicht. Ja, also man geht den vermeintlich leichteren Weg. Ich finde das Argument, was du gerade gesagt hast, auch das gesunde oder die qualitative Wahl immer auch die teurere ist. Das stimmt nicht, weil man zahlt logischerweise im Verarbeitungsprozess auch die Verarbeitung mit. Also auch wenn es das Produkt per se erstmal günstiger macht, aber es steckt natürlich neben Technologie auch mehrere Arbeitsschritte drin und so weiter. Das heißt, ich kann natürlich schon auch für günstiges Geld hochwertige Produkte beziehen und vor allen Dingen eine Zutat, ein Lebensmittel und nicht irgendwie mit einer ewig langen Zutatenliste dabei und das ist dann mein ultra hochverarbeitetes Lebensmittel. Und hier einfach mehr Fokus drauf zu legen und auch zu verstehen, dass so abgedroschen der Spruch klingen mag, aber du bist, was du isst, auch faktisch bedeutet, es ist Teil im gesamten Gesundheitsprozess. Das heißt, ich brauche mich nicht mit Mikronährstoffen und Supplementierung alleine beschäftigen, auch wenn wir da immer gerne mal sagen, so, es ist der Shortcut. Ich kann das, ist nur eine Abkürzung. Ne? Ich kann, schaffe es nicht, nährstoffreich zu essen. Also komm, hole ich mir beispielsweise Multi oder sowas mit dazu, um den Teil mit abdecken zu können. Aber Fakt ist, auch Zeit dafür einzuräumen, in dieser schnelllebigen Zeit, wo wir dann immer auf dem nächsten Dopaminkick unterwegs sind und versuchen irgendwie schnell, schnell, schnell und alles unter einen Hut zu bekommen, uns dann doch auch die Zeit nehmen sollten, uns mit den Basics auseinanderzusetzen. Und da schließt sich auch dieser evolutionäre Bogen dazu. Das haben unsere Vorfahren auch gemacht. Was sind die wichtigen Themen gewesen? Überleben sichern, sich ernähren, seine Familie ernähren, auch in dieser Reihenfolge, sich fortzupflanzen, Sicherheit zu haben, soziale Interaktion und auf dem Weg dorthin, im wahrsten Sinne des Wortes, die Bewegung mit zu integrieren. In diesem Basic-Kontext würde ich versuchen, auch den Ernährungsteil, ich verstehe jeden, der sagt, so, ich habe keine Zeit mehr, etwas zuzubereiten. Und das ist wie kann genauso gut eine Art der Meditation sein, zu sagen, ja, aber ich nehme mir diese Zeit und ich bereite mir ein Frühstück zu. Auch davor bin ich, das ist ein Klassiker bei mir, nicht vorgefeiert. Je mehr Termine, desto weniger kümmere ich mich darum. Man muss es aber andersrum aufziehen. Ja, das heißt, Bewegung und Ernährung steht an oberster Stelle. Das heißt, ich kümmere mich um mich. Essen heißt, ich kümmere mich um mich. Und von daher kann ich diesen Zubereitungsprozess auch dafür nutzen und gleichzeitig ultra hochverarbeitete Lebensmittel aus dem Speiseplan rausstreichen und was für meine Gesundheit tun.
Ultra processed food. Ultra hochverarbeitete Lebensmittel, praktisch, günstig, lange haltbar, aber eben auch mit erheblichen Auswirkungen auf unsere Gesundheit und auf Krankheiten, die damit verbunden sind. Matthias, ich habe viel gelernt, viel mitgenommen. Ganz herzlichen Dank für dein Wissen und für diese tiefen Insights. Und Leute, an euch gerne den Ball rübergespielt. Wenn ihr Fragen jetzt habt, wenn ihr mehr wissen wollt zu einzelnen Themen, wenn ihr etwas vielleicht auch nicht ganz verstanden habt oder noch mehr dazu erfahren wollt, schreibt uns podcast@artgerecht.com oder über Instagram, LinkedIn, über die Website, wo auch immer ihr uns kontaktieren wollt. Ihr könnt auch bei Spotify direkt in der Folge einen Kommentar oder eine Frage hinterlassen. Heute in einer Woche, am Donnerstag, gibt es die Sprechstunde zum Thema Ultra Processed Food. Da werden wir eure Fragen beantworten und ich bin schon sehr gespannt drauf, was von euch aus der Community dazu zurückkommt. Matthias Baum, herzlichen Dank. Ich bin Felix Möse. Leute, wünsche euch einen entspannten Abend und wenn ihr das Abendessen plant, schmeißt mal die Pizza aus dem Tiefkühlfach raus und macht euch was Frisches und lasst es euch schmecken. Bis dahin, wir hören uns. Schöne Woche. Ahoi.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.